Im November 22 hat Ravea ihr erstes Buch veröffentlicht und gleich gesagt, sie geht auch Richtung Illustrationen und bietet das mittlerweile auch Autorinnen an. Aber dieser Weg dorthin war wahnsinnig lang, sie hat wahnsinnig viel schon vorher gemacht und heute bin ich hier mit ihr, oder ist sie hier im Buchbeast-Podcast mit mir. Hi, mein Name ist Hanna Buchmarketing und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und endlich mal ein bisschen mehr über deine Vergangenheit zu erfahren.
Hallo, ich freue mich auch sehr, da sein zu dürfen.
Wir hatten eben ganz kurz schon angefangen zu sprechen und obwohl wir uns schon lange kennen und viel miteinander gearbeitet haben, fiel mir auf, dass da, ich glaube, ich mehr mit dir über die aktuelle Situation und die aktuellen Entwicklungen gesprochen haben, aber nie wirklich über deinen Weg, wie es dazu kam. Wenn bei den Geschichten hatte ich einiges mitbekommen, aber eigentlich nicht, wie es aussieht mit den Illustrationen. Wie hast du eigentlich angefangen? Weil wenn man Ravea schon kennt oder unbedingt mal sich angucken sollte, du hast nämlich Illustrationen, die sind wahnsinnig detailreich, wahnsinnig tiefgründig, wahnsinnig groß. Also da ist ja jeder Punkt quasi einzeln gesetzt. Erzähl mal.
Zeichnen tue ich ja tatsächlich schon länger, aber illustrieren, also das Anbieten der Illustrationen mache ich ja erst seit der Veröffentlichung von Ewig, der letzten Kaiserin, einfach um auch so ein bisschen Anschauungsmaterial zu bieten, ne? Also den Autoren eben auch die Dinge zeigen zu können, was ich mache. Und zeichnen tue ich tatsächlich schon seit ich einen Stift halte. Also ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich angefangen habe, weil ja alles vor dem dritten Lebensjahr irgendwo so in der Versenkung verschwindet. Da habe ich angefangen zu zeichnen und das hat mich auch immer begleitet. Ich habe auch mein Fachabitur in Kunst gemacht, also ich war dann auf einer speziellen Schule dafür, wobei das nicht unbedingt förderlich war, denn danach habe ich erstmal nicht mehr gezeichnet.
Genau. Wie das manchmal so ist, in dem Moment, wo man versucht, dass einem quasi so die Zügel angelegt werden oder dass man versucht, da mehr zu lernen, kann einem das manchmal ja auch blockieren. Wie ging es denn dann weiter? Weil ich meine, es gibt Zeichnungen, aber so wie es bei dir ist, habe ich es eigentlich kaum, gut, ich bin nicht großartig vernetzt in der Szene, muss ich auch dazu sagen, aber so habe ich es kaum gesehen, weil es ja wirklich so, wir haben ja viel über Augen gesprochen beispielsweise, aber weil es auch wirklich so detailliert und realistisch gezeichnet ist.
Tatsächlich sind Augen für mich das Wichtigste bei der Zeichnung. Also ich fange bei den Augen an und ich bin auch der Meinung, dass die Augen die Tür zur Seele ist, also dass man in den Augen die Emotionen und die Persönlichkeit des Dargestellten sehen kann. Und das ist mir tatsächlich wichtig, bei den Zeichnungen darzustellen. Also ich habe auch das ist so der große Anspruch, das zu transportieren, was der Charakter eigentlich aussagen möchte, was er für Hintergründe hat, was ihn ausmacht. So diese primäre Lebensfrage, die ihn antreibt, über die Augen und die Mikromuskeln darzustellen. Also ja, deswegen habe ich mich tatsächlich hauptsächlich auf Porträts spezialisiert, weil mir die auch am meisten Spaß machen. Wobei die anderen Sachen kann ich natürlich auch.
Nun frage ich ja immer eine Frage, und zwar, wie sich denn deine Arbeit in den letzten Jahren innerhalb der Buchbranche verändert hat. Du bist ja schon länger in dieser Buchbubble unterwegs, deswegen würde ich es wahrscheinlich darauf eher konzentrieren, weil die Branche, oder zumindest einfach mal deinen Eindruck davon, ich meine, so lange bist du ja quasi noch nicht aktiv dabei, aber doch dabei, ich verzette mich gerade wahnsinnig. Erzähl mal.
Also ich bin jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren auf Instagram. Ich habe mit Instagram angefangen, als mein Chef eben gemeint hat, ja, unbedingt Social Media Marketing und so weiter und so fort und so verkaufst du dein Buch. Ich schreibe ja eigentlich schon seit Ewigkeiten und das Buch selber, das ich jetzt eben letztes Jahr veröffentlicht habe, habe ich vor 6 Jahren begonnen. Dementsprechend bin ich eben seit der Zeit in der Buchbubble und habe auch schon einige Autoren wieder verschwinden sehen und erlebt, wie es von Buch-Anteasern und Hypen und zack, Autor weg. Alles halt einfach schon von sehr lange an miterlebt und wie unterschiedlich das auch ist, also von vor 6 Jahren, wie man da auch noch sichtbar war, wie man da sich auch noch vernetzen hat können, dass man war halt einfach auch mit den Leuten mehr ins Gespräch hat kommen können. Das ist jetzt tatsächlich schwierig. Ich bin in der Zeit natürlich auch entsprechend gewachsen. Die Leute sehe ich oftmals nicht mehr, obwohl ich ja großes Interesse daran habe, dass ich da auch die Entwicklungen sehe, was sie jetzt veröffentlichen und so weiter. Und halt einfach auch um im Gespräch zu bleiben, weil man tauscht sich ja doch aus. Und es sagt eigentlich fast jeder, mit dem ich jetzt so gesprochen habe, und das ist auch so mein Eindruck, den ich gewonnen habe, es ist schwieriger geworden. Die Konkurrenz ist größer geworden, es gibt viel mehr hochqualitative Dinge, die auch gezeigt werden, wo das Marketing halt einfach auch nochmal in ein Stück weiter geht und auch entsprechend viele Businesses, die diese Self-Publisher auch abgreifen, um dann einen Buchschnitt zu verkaufen oder. Also es gibt ja da alle möglichen Dinge, die man halt so dann als Extras mit dazu verkaufen kann, von, wie gesagt, Buchschnitt bis über gehackelte Protagonisten. Also es gibt sehr coole Sachen, aber man versucht sich ja immer irgendwie abzuheben dann von der Masse und von den ganz vielen Veröffentlichungen und dieses Alleinstellungsmerkmal hinzubekommen, obwohl man halt dann doch dieselben Sachen macht. Also das ist ja schon, ja, also und es ist tatsächlich mittlerweile fast Pflicht, also dass man Charakterkarten hat, dass man einen schönen bemalten Buchrücken hat solche Dinge. Also man muss die fast alle mitmachen, die Dinge, damit man auch diese Sichtbarkeit bekommt.
Ja. Ja, ich glaube, dass ich meine, das sind ja allein um die 60.000 Veröffentlichungen in den Verlagen pro Jahr, aber nochmal ungefähr das Doppelte, wenn nicht sogar mittlerweile fast ein bisschen mehr. Ich glaube, seit KI deutlich mehr gibt es ja an Self-Publishing-Titeln. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu sehen oder sich dadurch nicht leben zu lassen. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir können nicht sagen, von wegen, hätte ich doch mal früher angefangen. Ja, können wir jetzt sagen, aber es ändert halt nichts. ich habe auch schon öfter gedacht, hätte ich mal mit all dem früher angefangen, aber dann wäre ich jetzt hier nicht stehen, wo ich jetzt hier stehe. Ich bin eigentlich dann doch froh, dass genau mein Weg so gegangen wie es ist, wie es jetzt ist. Und dann muss man einfach gucken, wie wir da reingehen können. Und ich glaube, gerade wenn wir über Sichtbarkeit sprechen, deswegen ist meiner Meinung nach genau dieser Austausch, dieser Community-Aufbau, dieses bewusste Vernetzen, dieses bewusste Kooperieren so wichtig geworden, weil man eben nicht mehr allen so ausgespielt wird, mit denen man früher zu tun hat, weil es auch gar nicht geht, weil so viele Menschen dort sind. Deswegen hilft es halt hier, einfach in die Tiefe zu gehen und mit unterschiedlichen Communities sich sozusagen zu vernetzen und eine eigene aufzubauen. Das sehe ich als Möglichkeit, wie man da eben den Kopf oben hält, die Nase über Wasser hält.
Ja, stimmt schon. Also so seine kleine 20-köpfige Runde, wobei eigentlich sind es fast 100.
Ich wollte gerade sagen, meistens sind es ja mehr als 20. Man hat so das Gefühl, so viele sind das gar nicht, dann fängt man an. Oh, ja, ho.
Ja, ich bin's auch letztens mal durchgegangen, weil ich mal so geguckt habe, mit wem habe ich denn jetzt letztens nicht oder häufig jetzt nicht mehr geschrieben und so. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das sind ja doch tatsächlich sehr viele Leute, so weit über 20, mit denen man öfter gern Kontakt hat. Das ist schon.
Und dadurch ist ja eine große Chance, aber ich glaube, da merkt man auch wieder eine Sache, auch weil, wenn du sagst, das hat sich verändert, dieses Social Media ist ein Mittel zum Zweck. Und der erste Kontakt, den man dort hat, sollte nicht der letzte bleiben, dass es dort ist, sondern dass man immer guckt, wie kann ich die Leute von dort irgendwie mitnehmen.
Ja.
Also, ist es eine extra Gruppe? Ist es eine extra Community? Ist es denn wirklich der Newsletter? Aber wirklich irgendwie gucken, dass man die Leute dort wegholt. Also, wo man sich eben nicht mehr so abhängig macht von Algorithmen.
Ich sehe das tatsächlich auch als notwendig, weil dadurch, dass sie einem nicht mehr ausgespielt werden, dass man sie manuell aus der Followerliste raussuchen muss, damit man mit ihnen wieder schreiben kann, man muss sie eigentlich rausholen, damit man dann entsprechend auch vernetzt bleiben kann. Also es passiert ja auch wahnsinnig viel. Also ich habe jetzt in diesen 6 Jahren so viele liebe Autorenkollegen, die ich wahnsinnig gern mag, auf dem Weg verloren. Die sind dann einfach weg gewesen. Und es ist nicht möglich, da Kontakt aufzunehmen, vor allem über Instagram, weil die kommen halt nicht online. Und ich denke mir so oft, oh Gott, ne, mit dem würde ich gern oder der würde ich gern mal wieder schreiben oder ich will wissen, wann das zweite Buch rauskommt, vermutlich nie, aber also ganz vieles, wo ich dann halt wirklich super schade finde, dass ich dann nicht per WhatsApp einfach mal eine Nachricht schreiben kann, so, ach, wie schaut es denn jetzt aus?
Ja. Mhm. Aber auch noch die zweite Sache, die du damit quasi anbringst, der wieder mal auch ein Satz, der definitiv nicht von mir stammt, ist ja dieser Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg ist eigentlich vor allem das Durchhaltevermögen. Also natürlich sollte man sich verbessern und gucken, wie man dranbleibt, aber das Dranbleiben, das macht dann den Unterschied aus zwischen ja nicht geschafft und geschafft, weil man kann natürlich nicht erfolgreich sozusagen dranbleiben, aber wenn man halt aufgehört hat, dann ist vorbei. Also da ist dann nicht mehr mit vielleicht next big thing, jetzt kommt das Buch. Wenn man damit aufgehört hat, dann gibt es nicht mal mehr die Chance.
Ja, dann ist man definitiv gescheitert. Also das
ich
mein, ist auch...
Gut, ja. Ich finde, gut, ich muss noch mal ganz kurz zurück wegen dem Wort scheitern. Prioritäten können sich ändern. Ein Fokus kann sich ändern. Und wenn jemand sagt, in meinem Leben ist was anderes aufgetreten, dem ich mehr Platz einräumen möchte, ich wende mich bewusst dem ab, dann ist das völlig in Ordnung. Dann würde ich an der Stelle nicht von scheitern, sondern eben von entwickeln sprechen. Aber wenn halt hinterher dieses kratzende Gefühl bleibt, hätte ich mal, da könnten wir das Wort Scheitern mit reinbringen.
Ja, da hast du recht. Das ist vermutlich etwas hart ausgedrückt. Vor allem ist ja so, Prioritäten können sich ändern. Lebensumstände können sich ändern. Und zwar ziemlich schnell.
Oh ja.
Okay. Ja, genau. Aber von dem her, ich habe mal auch eben so einen Satz gelesen, dass der Erfolg definitiv kommen wird, solange man einfach nur dranbleibt. Also der kommt irgendwann.
Ja, genau. Daran kann man immer festhalten. Ich meine, wenn wir über Entwicklung sprechen, als ich hier in diese Bubble gestartet bin und hier reingegangen bin, ich wollte vom Schreiben leben. Ich wollte sagen, ich möchte jetzt Bücher schreiben, ich mache das jetzt, das wird das mein Hauptding. Ich werde den ganzen Tag nur sitzen und schreiben. Das ist es. Das ist es. Durch den Zeilenschlinger-Podcast und generell durch die ganze Recherche fiel mir auf, ich mag unheimlich gern mit Menschen reden. Ich mag unheimlich gern mich weiterbilden. Ich mag unheimlich gern dieses Wissen weitergeben. Und nee, so ganz vom Schreiben leben möchte ich nicht mehr. Ich meine, momentan ist es leider ins andere Extrem abgerückt, dass ich einfach kaum zum Schreiben komme, beziehungsweise jetzt auch wieder Wochen, Monate her sind. Obwohl ich ja im März ins Lektorat oder im Frühjahr ins Lektorat geben möchte. Aber Prioritäten können sich auch teilweise ändern. Das heißt, man muss dann gucken, inwiefern dann man evaluiert, wie es so schön heißt, und einfach mal guckt, wie kann ich das denn, das Verhältnis besser erschaffen.
Ja, stimmt. Nee, also das war tatsächlich gar nicht der Anspruch, dass ich da vom Schreiben leben kann, sondern das habe ich schon immer gemacht. Und jetzt einfach mal anfangen, meine Geschichten mit der Welt zu teilen und halt eben auch meine Zeichnungen mit der Welt zu teilen. Weil das ist so ein Ding, das gehört für mich zusammen. Also die Träumereien auch sichtbar zu machen.
Oh, schön gesagt.
Ja.
Was ist denn so dein Ziel im Autorinnenleben?
Dadurch, dass ich tatsächlich auch wahnsinnig gern mit Menschen arbeite, also ich bin ja auch im Verkauf tätig, wüsste ich gar nicht, ob ich das wirklich missen wollen würde. Ne? Also das Arbeiten mit Menschen, das Träume erfüllen von Menschen. Ich meine, das tue ich natürlich auch gerne überzeichnen und biete eben auch gern meinen Kunden dann die Charakter als greifbares, sichtbares Wesen an, das halt dann, ich gebe denen gern Form und freue mich dann natürlich besonders, wenn die Leute dann auch sehr happy drüber sind. Aber so mein grundsätzliches Ziel ist es, das Teilen. Das Teilen von den Dingen, die mich begeistern und den Menschen Teil dran haben zu lassen, was ich schön finde, also das Schreiben halt einfach, das Teilen der Geschichten, das Teilen der Zeichnungen und die Leute damit erfreuen. Also ist nicht der große Anspruch, jetzt da reich zu werden, das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern das Berühren der Menschen.
Das ist doch schön. Bedürfnis. Du, jedes Ziel ist völlig in Ordnung, solange es das eigene Ziel ist. Also ja. Es kann soweit sein, es kann auch jemand sein, der sagt, ich möchte damit Geld verdienen, es kann jemand sein, ich möchte es als festen Bestandteil meines Lebens haben. Also es geht nur darum, dass man selbst mit sich und seinen Zielen quasi im Reinen ist und dann guckt, wie man sie erreicht. Und du bist dann ja schon, ich meine, das ist das Schöne bei dem Ziel, du bist ja schon voll beim Erreichen jedes Mal.
Das stimmt. Ich erreiche es mit jeder Illustration, die ich anfertigen darf. Ich erreiche es mit jedem Buchverkauf und jedem Menschen, der mich anschreibt, hey, ich habe es gelesen, ich fand's super. Ne? Also das ist eigentlich das Tollste dran. Und das möchte ich auch weiter.
Du hattest ja gerade gesagt, dass eigentlich kein Buch momentan so um Charakterkarten drumherum kommt. Nun kenne ich tatsächlich unterschiedliche Lager. Die einen, die sagen von wegen toll, also ich meine noch, es geht mir jetzt auch nicht um Stil oder sonstiges, sondern einfach dieses toll, endlich habe ich dafür genau jemanden. Und andere sagen, aber ich habe mir die Person ganz anders vorgestellt. Ich möchte nicht, dass man mir vorschreibt, wie ich mir jemanden oder eine Figur vorzustellen habe. Wie siehst du denn diesen Unterschied zwischen diesen Lagern? Ich weiß nicht, Verhältnis ist bestimmt nicht Hälfte, Hälfte, aber...
Ja, das ist tatsächlich ziemlich unterschiedlich und die eigene Vorstellung hat mir ja deswegen trotzdem. Also selbst wenn der Autor jetzt Charakterkarten mit dazulegt und sich den Charakter so und so vorgestellt hat, der Leser stellt sich den Charakter immer selber vor. Das ist die eigene Fantasie des Lesers. Klar, natürlich... kann es unter Umständen sein, dass die beeinflusst ist, eben durch Charakterkarten, vor allem, wenn sie detaillierter sind.
Ja, diese im comichaften Stil, ich glaube nicht, dass man oft comichaft liest. Also man kann mich da gerne jetzt hier mir schreiben und sagen, ich lese es voll comichaft, alles. Aber trotzdem, ich glaube, dass wir anders denken und nicht in Comicwelten groß, zumindest nicht beim Lesen.
Ja, denke ich tatsächlich auch. Also das ist ja wie so ein, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber es ist wie so ein 4D-Kino. Das ist wie Träumen im Wachzustand und du hast Geräusche, du hast, da passiert alles Mögliche und du bist so ein geisterhafter Zuschauer, der halt da so über die Schulter vom Protagonisten meistens drüber guckt und das halt dann quasi so in zweiter Perspektive miterlebt. Und ist ja beim Schreiben nicht anders.
Also, ich finde das gerade so richtig schön, weil genau dieses Träumen im Wachzustand, obwohl ich fast bezweifeln würde, dass man wirklich die ganze Zeit wach dabei ist, weil ich glaube, das Gehirn, da passiert so viel drin, aber es ist halt wirklich wie so ein Träumen, wenn es gut gemacht ist.
Ja, das ist auch das Schöne, finde ich, auch am Lesen und auch am Schreiben. Ja? Also dieses Miterleben und mit dabei sein und dieses Träumen einfach und ja, entfliehen können.
Also es ist Lesen so. Eigentlich Träumen und Schreiben luzides Träumen.
Stimmt, ja. So kann man das eigentlich? So kann man das sehr, sehr gut zusammenfassen.
Welche Trends siehst du denn derzeit noch, die einerseits wirklich so das Schreiben, aber andererseits auch das Illustrieren angeht?
Ja, also tatsächlich mit den Charakterkarten, was da jetzt auch mehr am Kommen ist, ist so diese Kapitelzirben. Also die sieht man tatsächlich auch sehr, sehr häufig jetzt. Das war vor 6 Jahren noch relativ selten der Fall, dass man diese Kapitelzirben dann hatte. Also wirklich schöne, aufwendige Kapitelzirben, die dann die... Also nicht nur so kleine Schnörkel sind oder so irgendwie was, sondern halt wirklich aufwendig gemachte Dinge, die halt diese komplette Seite mit einbinden.
An der Stelle immer so einen schönen Gruß an Buchsatz.
Ja. Also ich hab auch jemanden, der das für mich macht. Ne? Genau, das würde mich, glaube ich, wahnsinnig machen, das Buchsetzen. Also ich bekritzel es wahnsinnig gern und mache das ganz gern, so diese Dinger, aber also ich mache auch die Buchinnengestaltung, also nicht nur die Illustrationen, sondern ich biete auch diese Kapitelserien an, dass sie halt auch auf dieses Projekt beziehungsweise auf dieses Buch direkt passen. Das ist ja dann, man kann sich ja alle möglichen Kapitelzirben von Photoshop, Stock oder sonst irgendwie was runterladen. Aber ob es dann wirklich genau das und individualisiert ist, ist dann so ein bisschen die Frage. Und das ist tatsächlich mehr am Kommen. Also so diese Kapitelzirben, um halt einfach auch das Buch innen noch ein bisschen spannender zu gestalten und so ein bisschen, ja, genau.
Das finde ich gerade total spannend, weil ich habe das schon öfter gesehen, aber noch nicht so das verknüpft. Ich gucke immer mehr tatsächlich auf den Text und weniger auf die Bilder, außer dass es springt einem etwas an wie Farbschnitt, weil es von allen Seiten drum geredet wird. Aber ja, natürlich hast du recht, aber ich habe das auch schon richtig häufig dann gesehen, wie auch im Video versucht wird, da mit dem Buchsatz und sich geärgert wird. Auch das habe ich nämlich tatsächlich schon gesehen. Oder wie das dann eben sich entschieden wird dafür oder wenn ich es auch tatsächlich in einem Buch sehe. Ist interessant. Was meinst du, woran das eigentlich liegt, dass man mittlerweile wieder mehr von, ich sag mal jetzt der reinen Bleiwüste, so ist natürlich, Bücher sind das nicht, aber von diesem reinen textlastigen jetzt wieder mehr dazu gegangen wird, wir wollen dem mehr geben, andere Ebenen hinzufügen.
Also ich gehe da davon aus, dass es dieselbe Entwicklung ist, wie jetzt beispielsweise so im stationären Handel. Es ist so, dass man über diese großen Anbieter halt möglichst viel Text, möglichst viel Zeug im Buch hat, also viel, damit alles ausgenutzt wird, ne? Also weil das ist natürlich Geld und das muss ja produziert werden und so weiter und so fort und große Verlage, sehr viele Auflagen und so weiter und so fort. Und da ist es dann so, dass wenn man jetzt eben so ein kleiner Verlag ist beispielsweise oder ein Self-Publisher ist, dass man dann mehr Liebe zum Detail bringt. Also im stationären Handel ist es so, man hat diese Großfläche, da wird ganz viel gekauft, da wird ganz viel auf Masse verkauft und auf Druck verkauft und die Leute permanent angesprochen und so weiter. Im kleinen Einzelhandel ist die Qualität wichtig. Da geht es mehr darum, das Richtige für den Kunden zu finden, eine Kundenbindung aufzubauen, die Details rundherum mit einzubringen, also in meinem Möbelhandel, die Farben, die Vorhänge, die Teppiche und so weiter und so fort. Das ist nicht das, was den großen Umsatz bringt, ne? Weil Wandfarben, Teppiche und so weiter kosten nicht mehr 1.000 Euro, wie jetzt beispielsweise eine Couch. Aber es ist einfach so, dass macht das Gesamtbild aus und das ist das, was den Kunden glücklich macht, das ist das, was dem Kunden so ein warmes Gefühl gibt und der kommt definitiv wieder, wenn er dann Küche braucht. Ne?
Obwohl ich meine, mir gefällt, entschuldige, erzähl es mal bitte.
Ja, alles gut. Nee,
ich muss sagen, mir gefällt das Bild total, aber was ich schade finde, wo dieser Vergleich leider nicht hinhaut, ist ja meistens dieses auf Masse gehen. Es ist günstig, es ist teilweise billig. Ich meine, Qualität will ich jetzt gar nicht mit reinbringen bei der ganzen Sache, aber es ist ja gerade im Self-Publishing leider genau anders. Also hier versucht man ja eher zu gucken, dass man unterbietet. Es gibt immer noch die 99-Cent-Bücher. Es gibt immer noch die, ich versuche halt wirklich klein und während halt dieses beim Einzelhandel oder gerade bei Möbeln, da hat man ja dieses von wegen, man hat von der Stange, wollte ich gerade sagen, oder man hat sowas wie Ikea oder irgendwie jedenfalls ein anderer, wo es halt wirklich auf groß und hier kann ich das schnell kaufen und dann sieht halt jedes Wohnzimmer gleich aus. Oder ich gehe zur Manufaktur. Hier wurde noch echt gearbeitet. Ob dahinter sich vielleicht doch eine Spanplatte versteckt, weiß man dann nicht. Aber es ist auch ein preislicher Unterschied. Also hier ist wirklich dieses, es ist selten, es ist eine kleinere Auflage oder es ist so und deswegen ist es teurer. Und wir geben dem dadurch auch tatsächlich einen Wert, weil wir in einer nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, wo Geld und Wert noch oft gleichgesetzt werden.
Ja.
Was meinst du, wie siehst du das? Ich will es einfach mal ganz offen halten.
Also ich sehe das tatsächlich jetzt nicht so, dass das, also es gibt sehr, sehr viele Self-Publisher, die möglichst günstig, möglichst unterbieten wollen und so weiter. Das ist das falsche Vorgehen. Also das sage ich jetzt einfach mal so ganz grob und ganz bös, weil das, was man mit Herzblut eigentlich erschaffen hat, das hat ja einen gewissen Wert, also für einen selber schon. Und das, was nichts wert ist, na, weil es billig ist, ist nichts wert im Gefühl des Käufers. Dementsprechend erniedrigt man eigentlich seine Arbeit damit, wenn man das dann für 99 Cent anbietet. Ich meine, Aktionen hin oder her, ne? Also es gibt, es ist sinnvoll mit 99 Cent Aktionen.
Also Aktionen ist was, da sage ich, ja. Gegen Aktionen sage ich nichts. Ich weiß nicht, ob es unbedingt 99 sein müssen, aber aber gegen Aktionen sage ich ja gar nichts. Also ich meine, das ist ja auch wieder dieses von wegen, jetzt dann kommen die Schnäppchenjäger und dann gibt es einen nur bis dann, dann gibt es eine klare Deadline, eine klare Verknappung. Da würde ich jetzt nichts gegen Aktionen sagen, aber wenn es halt doch der Preis gehalten wird, wird er ja nie überboten gegenüber den Verlagsprojekten.
Ja klar, ist auf jeden Fall so. Aber ich sehe eben so diese kleinen Auflagen, also was jetzt Kleinverlage anbelangt oder Self-Publisher anbelangt, wenn man eine große Produktion Disney gegen Arthouse-Filme stellt, ne? Das ist einfach anders. Also es kann schon von der Qualität her gleich sein, es können dieselben Themen sein und so weiter und so fort. Aber es hat halt meines Erachtens ein bisschen mehr diesen künstlerischen Anspruch, weil man ja einfach künstlerisch gesehen freier ist. Und man nicht unbedingt jetzt die große Masse bedienen muss. Man muss nicht unbedingt eben versuchen, möglichst viele Zielgruppen anzusprechen, sondern man kann kleine Nischen verwenden. Man kann einfach auch sagen, okay, nein, ich schreibe jetzt für einen Krimi für ja Homosexuelle. Ne? Also das sind alle irgendwie, also die Ermittler und so weiter, die sind jetzt alle lesbisch oder schwul. Und das ist jetzt mal was Neues und genau, das kann man machen. Das ist auch wundervoll, dass man sowas machen kann. Und es wird halt einfach so Nischen nicht wirklich in diesen großen Verlägen natürlich bedient. Und das ist unsere Chance. Und dementsprechend sehe ich jetzt diese Entwicklung, also gerade eben, was so diese queeren Romane anbelangt, auch als super, ne? weil halt einfach auch eine neue Marktlücke gefüllt wird. Weil das ist durchaus schön, sowas, wenn man selber jetzt beispielsweise, sagen wir mal, lesbisch ist oder bi ist oder so, das und sich versucht, mit einem Protagonisten zu identifizieren. Die sind halt meistens hetero. Ne? Mhm. Und ob das dann halt wirklich so einfach ist.
Ähnlich auch, ja, was Nationalitäten angeht oder was so körperliche Gegebenheiten angeht. Also genau, ja, da wird ja, ich ganz ehrlich, wie oft kommt selbst eine Brille vor? Selbst eine Brille, ja, ist selten gewesen, gerade früher. Also ich meine, da fangen wir sehr, sehr klein an. Und ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele Menschen gibt es mit Brillen? Also in diesem Moment gerade 50%.
Ich sie bloß gerade nicht.
Achso, na gut, ich kann nicht ohne. Definitiv nicht. aber hier, und das ist, ich meine, im Endeffekt merkt man ja dadurch auch, wie viel Macht das Self-Publishing und die LeserInnen haben, die genau diese Themen halt wollen, weil vorher hieß es immer, da gibt es keinen Markt, das können wir nicht machen. Und jetzt dadurch, dass genau darauf der Run ist, weil genau diese Titel gelesen werden möchten, weil diese Titel gehypt werden, ist es ja, dass sie teilweise hinterher in den Verlag aufgenommen werden oder dass der Verlag selbstständig solche Themen sucht, weil sie merken, ah, da ist ein Markt. Was ich ganz interessant fand, ich weiß gar nicht, aber jedenfalls in einem dieser Interviews in diesem Buchbeast-Podcast, habe ich mit jemandem drüber gesprochen, die halt der Meinung war, das könnte auch nur ein Trend, also ist ja generell kein Trend, die Gesellschaft darzustellen, aber für Verlage könnte es halt eine Form von Trend sein, darauf aufzuspringen und ob sich das halt doch wirklich hält. Was meinst du denn?
Ich glaube, dass dieser Hype tatsächlich so ein bisschen ruhiger werden wird über die Zeit hinweg. Also es wird sich etablieren. Also es wird definitiv einige Autoren geben, vor allem die selber in dieser queeren Szene sind, die eben queere Sachen schreiben. Und der Bedarf beziehungsweise der ist ja da. Ne? Also wir sind ja alle divers. Das ist ja ganz normal, dass da einfach ein Bedarf da ist. Ich finde es ja beispielsweise auch sehr sympathisch. Ich hatte letztens ein Buch mit einem behinderten Protagonisten. Der hatte eine Muskelversteifung. Das fand ich so schön. Also das ist mir immer noch im Kopf. Ne? Und es wird den Bedarf weiterhin geben und es wird weiterhin diese Bücher geschrieben. Es wird weiterhin einen Run würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber es wird sich normalisieren, denke ich. Und das ist wichtig, dass sich das auch in unserer Gesellschaft normalisiert und akzeptiert wird. Und dadurch ist sowas super, super wichtig, einfach um Meinungen zu bilden und der Normalität das beizufügen und da die Normalität damit zu gestalten. So wichtig.
Ich würde dem definitiv zustimmen. Andererseits sehe ich eine kleine Schwierigkeit, also einfach nur jetzt auch wirklich aus AutorInnen-Sicht. Ich bin sehr dafür, dass man solche Themen nutzt, aber gleichzeitig hat man ja auch nur einen gewissen Erfahrungsschatz. Ja. Das heißt also, man kann auch nur auf gewisse Sachen zurückgreifen und hier ist natürlich dieses, manchmal diese Frage, muss ich denn jedes Mal jetzt alles mit reinnehmen? Wie kann ich denn bestimmte Personengruppen mit reinnehmen, ohne sie zu marginalisieren? Wie kann ich mich von Vorurteilen lossagen, die ich vielleicht gar nicht weiß, dass das Vorurteile sind? Obwohl man es vielleicht im besten Wissen und Gewissen macht, kann man sich da sehr schnell ins Fettnäpfchen setzen. Und ich sehe auch eine Unsicherheit tatsächlich hier. Ich meine, jetzt kann man sagen, oh, arme kleine weiße Frau, weiß nicht, wie sie anders schreiben soll. Aber einfach, ich sehe da tatsächlich so eine Unsicherheit drin, wie man mit diesen Themen bewusst umgeht, um es mal so zu formulieren.
Ja, ist richtig. Also was ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man selber keine Berührungspunkte damit hat. Das zwar grundsätzlicherweise nicht verurteilt, sondern auch gut findet und es eben dann drüber schreiben möchte über solche Themen, aber selber zu wenig Erfahrung damit hat. Vor allem, es ist auch schwierig zu recherchieren, weil es geht nicht um das blanke Wissen drum, wie das ist und wie, sondern es geht eigentlich um die Emotion. Es geht eigentlich darum, wie sich die Leute fühlen, wie es ist, sich ja in der Gesellschaft zu integrieren oder versuchen, über die Gesellschaft keine Ablehnung zu erfahren, wenn jetzt, und das ist halt leider nach wie vor noch schwierig.
Ne? Ja, ich schreibe zum Beispiel noch an einem Buch, da ist die beste Freundin ist ein Mädel also von der indischen Familie. Und jetzt kann man diese ganzen Dinge sich durchlesen. Ich habe mir viel dazu durchgelesen und man erkennt dann Muster. Aber wenn man von diesen Mustern, selbst wenn es Interviews sind, diese Menschen selber sprechen, selbst wenn es halt die Art und Weise ist, wie sie in Medien rezipiert werden und man diese Muster erkennt und weitergibt, ist dann wieder die Frage, sind das Muster, die man weitergibt oder sind es ab diesem Moment Klischees, die man nutzt? Selbst wenn es vielleicht hier tatsächlich Überschneidungspunkte gibt. Und deswegen ist es halt auch da dieses Fingerspitzengefühl, was gefragt ist und gleichzeitig jedes Mal, ha!
Ja, so also ich sehe da eigentlich das Sinnvollste dran, Testleser mit einzubinden, die tatsächlich betroffen sind.
Ja.
Über die man eigentlich schreibt, deswegen, die können nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben und einfach auch so dieses Sensitive, man kann auch einen Sensitive Reader beauftragen, das geht auch, aber noch besser ist es wirklich jemanden, der da wirklich involviert ist. Also der da wirklich betroffen ist, zu dem Thema das lesen zu lassen. Und der hat dann nochmal eine ganz andere Sicht drauf. Und das ist ja das Schöne mit diesen Testlesern. Also man kann da wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen tollen Menschen arbeiten und dieses Testlesen, das bringt einen auch ja wirklich zusammen. Ne? Also auch emotional, das ist echt schön.
Ja, das stimmt. Ja. Spannendes Thema, völlig abgerückt von dem, worüber wir eigentlich gesprochen haben. Obwohl es ja, ich meine, auch wenn wir über diese Themen oder diese Themen innerhalb von Buchmarketing, von der Buchbranche sprechen, ist ja Schreiben immer integriert und ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir schreiben, hat einen Einfluss darauf, welchen tatsächlich auch wirtschaftlichen Erfolg das hat oder inwiefern wir halt dort über Gedeih und Verderb entscheiden, in dem auch, wie wir darüber schreiben. Und trotzdem möchte ich jetzt mal gucken, dass wir so ein klein bisschen wieder den Rahmen finden und zurückkehren. Deswegen nochmal die Frage, was meinst du denn, wie sich deine Arbeit jetzt als Autorin, aber auch als Illustratorin in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird?
Also ich denke auf jeden Fall, dass ich mehr Bücher schreiben werde. Ich habe jetzt auch angefangen, mal zum Plotten. Dadurch erhoffe ich mir ein bisschen mehr Output natürlich, weil es halt dann entsprechend schneller geht. Die Überarbeitungsphase.
Die ist ein Genickbruch.
Ja, die ist als Nicht-Plotter ist die fürchterlich und ich hasse die am meisten. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt muss ich mal plotten. Ne? Mhm. Und also wie gesagt, da werde ich definitiv mehr veröffentlichen und es wird deswegen nicht leichter werden. Einfach die Sichtbarkeit zu bekommen. Aber dadurch, dass ich schon sehr viele Kontakte zu richtig tollen, lieben Bloggern habe, baut sich das für mich natürlich entsprechend auch positiv auf, weil ich die ja nicht erstmal noch suchen muss und nicht erstmal noch rausfiltern muss, welche jetzt für mich gut sind und passen, sondern die habe ich ja jetzt schon. Mhm. Genau. Und was das Illustrieren anbelangt, der Trend ist, es wird mehr. Also es wird immer mehr.
The odds are ever in your favor.
Definitiv, wobei die KI schon echt kacke ist als Konkurrent. Ne? Das ist, die ist billiger. Ne? Mm. besser, aber billiger.
Da wollte ich, das ist gut, dass du das Thema nochmal ansprichst, gerade in Illustrationen. Ich meine, beim Schreiben haben wir ja auch, dass es darüber durchgeht, aber hier ist ja auch, möchte ich mir das Schreiben abnehmen lassen? Mhm. Gleichzeitig ist halt bei IllustratorInnen geht es halt um DienstleisterInnen. Das heißt, hier geht es nicht darum, wie viel Spaß es dir macht, sondern was jemand dafür bereit ist zu zahlen. Richtig. Wie siehst du denn da genau den Trend, die Qualität, die Art und Weise, damit umzugehen?
Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen bedenklich mit der KI. Nicht nur, was jetzt eben die Kreativarbeit im Schreiben anbelangt. Wobei, ich meine, so ein Ding, so eine Präsentation kann man gerne mal von der KI entwerfen lassen für die Arbeit. Wobei es natürlich jetzt nichts originell Neues dann sein wird, definitiv. Jetzt auch so was die Illustrationen anbelangt, meines Erachtens, und da bin ich vermutlich nicht die Einzige, und jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen den Aufschrei erzeugen, sind so KI-generierte Bilder oft ähnlich, wie man sich die Dinge vorstellt. Ne? Also das kriegt man schon sehr ähnlich hin. Und auch qualitativ von der Zeichnung her sehr gut. Aber man muss sich immer im Klaren sein, die KI erfindet nichts Neues. Die baut einfach auf den Dingen auf, die schon existieren, und nutzt die Daten von Künstlern, die bereits Zeichnungen, Kunstwerke erschaffen haben, und verletzt eigentlich das Urheberrecht, weil jeder Künstler hat seinen eigenen Stil und den muss er entwickeln. Und das ist sehr, sehr langwierig und das ist sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig. Und mit der KI nutzt man halt so eine Abkürzung, die so halb legal ist. Ich meine, klar, Kunstraub wurde schon immer betrieben, das ist ganz normal. Aber seit es die Menschen gibt, ist schon immer Kreativarbeit gestohlen worden. Die Urheberrechte, beziehungsweise, also ob es jetzt Musik ist oder Kunst ist oder sonst irgendwie. Also,
das ist jetzt halt im Megastil dann, ne?
Das ist jetzt eben im Megastil, und vor allem, du kannst deine eigenen Werke einfach nicht schützen. Die sind.
Gibt es da nicht teilweise schon Überlegungen, wie man sowas schützen könnte? Mit irgendwelchen Wasserzeichen?
Nein, selbst das nicht. Codes. Also die nutzen das. Also das, die KI nutzt einfach alles.
Also ich habe teilweise von Online-Bildern gelesen. Leider habe ich mich nicht ganz eingelesen, aber das ist teilweise hier schon die Überlegung ist, dass man solche Codes mit reingeht, und die sind dadurch nicht auslesbar durch die KI oder irgendwas in der Richtung. Also so ganz weiß ich nicht, aber irgendwas in der Richtung habe ich gehört. Das ist jetzt sehr, sehr gefährliches Halbwissen. Aber das, was du auf alle Fälle sagst, wenn man halt damit mal rumspielt, es sind halt alles schöne Gesichter. Es sind halt alle entsprechen, ich sag mal, der Norm. Und ich glaube, damit kann man definitiv dort auch hier seine Nische als Künstlerin, als Illustratorin finden, wenn man halt diesen Charakter reinbringt, weil Gesichter sind nicht symmetrisch. Gesichter können halt ganz unterschiedlich sein. Und wenn man deine Bilder sieht, das sind ja Charaktergesichter. Und die so zu finden, wenn man mit der KI spielt, sehe ich nicht. Ja. Es ist ja schon, ich habe versucht, damit zu spielen, auch um einfach mal selber ein bisschen mir einen Einblick zu geben. Nutze es für Dinge, wo ich nie jemanden einen Auftrag geben würde. Und habe versucht, meine eigene Figur darzustellen. Ich habe es nicht mal im Ansatz hinbekommen. Mhm. Also nicht, dass da keine schönen Bilder bei rumkamen, aber es hatte nicht so viel Charakter. Es war schön, es waren schöne Bilder. Ja. Also wirklich, aber ich habe nicht meine Figur da gesehen.
Ja, jetzt sage ich was ein bisschen böse ist.
Ja, damit.
Den Bildern fehlt die Seele. Hm. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Anspruch, den ich mir selber stelle. Ich möchte den Bildern beziehungsweise den Charakteren die Seele geben. und die einfangen, die der Autor eben den Charakteren gegeben hat, ne? Also das auch darstellen. Und das kann eine KI nie tun. Das ist
Du hast gerade einen sehr schönen Rahmen. Du hast gerade den Rahmen sehr schön gesetzt. Ich würde auch sagen, ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier warst, dass wir über diese Themen sprechen konnten, dass ich über dich sprechen konnte. Hier in den Shownotes findet man auch nochmal einen Link, einen Kontakt zu dir, wenn man mehr Informationen haben möchte, auch wie das eigentlich, was für Illustrationen du machst. Packe ich alles hier rein. Ansonsten nächste Woche geht es wieder weiter mit dem BookBeast-Podcast. Freitag ist BookBeast-Tag. Und vielen Dank.
Ich sage danke.
Wir sehen und hören uns. Ciao.
Machen wir. Tschüss.